Liebe Gemeinde, für mich muss Glaube mit Humor zusammengehen. Ohne Humor fehlt mir etwas. Die Leichtigkeit, über Dinge zu lachen, auch mal über die Dinge, die gewichtig und ernst und schwer sind. Gerade dann, wenn sich Traurigkeit und Sorge und Ernst und Schwere breit machen, hilft mir der Humor trotzdem zu lachen. Er verschafft mir Luft. Er verschafft mir die Luft, die ich zum Atmen brauche. Darum gehören Glaube und Humor für mich ganz eng zusammen. Ich kann Freiheit atmen. Ich fühle mich unwohl und fremd, wenn der heilige Ernst das Lachen ausschließt. Das passt für mich nicht zusammen. Die Königsdisziplin ist es, über sich selbst zu lachen. Das fällt mir tatsächlich schwer. Wenn andere Späße über mich machen, dann kann ich auch mal ganz schön grantig werden. Aber wenn es dann doch Menschen gelingt, dass ich über mich selber lachen kann, dann haben sie mir einen großen Dienst erwiesen. Das tut gut. Das ist die Absicht, in der das Buch Jona geschrieben worden ist. Einige von euch, von Ihnen, haben das vielleicht schon erraten, dass es um den Propheten Jona heute geht, als Martina Beckers vorhin davon gesprochen hat. Ich möchte über dieses kleine Buch in der Bibel heute sprechen. Gerade mal 4 Kapitel, nicht viele Verse. Wenn man es sucht, überblättert man es eigentlich immer. Ich gebe erst Hintergrundinformationen über dieses Buch. Ich glaube, das macht Sinn, denn das sind Informationen, die die Leute, die das damals geschrieben und die ersten Leser, die einfach hatten, die uns aber heute nicht so präsent sind. Und dann will ich das Buch in aller Knappheit nacherzählen und dem so ein bisschen auf die Spur kommen. Das Buch Jona hält Menschen einen Spiegel vor. Es will sie in einer ernsten Angelegenheit dazu bringen, über sich selbst schmunzeln zu können. So verstehe ich dieses Buch. Leider habe ich das Buch nicht immer so kennengelernt. In meiner Kindheit wurde gerne diese schöne Geschichte von dem großen Walfisch erzählt, der Jona verschlingt und später am Strand ausspuckt und Jona, der dann im Bauch des Wals singt und nachher noch lebt. Und diese schöne und bildreiche Geschichte hat mich dann gar nicht zum Lachen gebracht, denn sie hat mir diesen heiligen Ernst meiner Lage klargemacht. Wenn du nicht glaubst, dass das genauso passiert ist und dass das geht, dann gehörst du nicht zu uns. Da war mir so gar nicht nach Lachen zumute. Inzwischen kann ich dieses Buch vielmehr als Satire lesen, als Satire, die wirklich auch so geschrieben worden ist, eine lehrhafte Satire, ein Buch, das Menschen zum Lachen bringen will, über sich selbst. Es will manchen heiligen Ernst durchbrechen. Es will Menschen die befreiende Weite der Barmherzigkeit Gottes atmen lassen. Ich erinnere mich gerne an einen Hauskreisabend. Wir saßen mit Freunden zusammen. Wir haben über das Buch gesprochen. Das waren alles Bibelkenner. Alle kannten das schon von Kindesbeinen an. Nur eine nicht, Anke. Und während wir miteinander geredet haben und diskutiert haben, hat Anke gar nichts um sich herum mitbekommen, denn sie hat nur gelesen. Sie wollte schnell dieses Buch durchlesen und wir haben nichts mehr von ihr gehört, außer hin und wieder, boah, was? Das geht ja voll ab hier. Ja, und natürlich immer wieder auch lachen und schmunzeln. Also an alle Ankes, die dieses Buch noch nicht kennen, es lohnt sich. Ihr könnt gespannt sein. Meine Predigt heute ist also gar nicht mal so eine ganz typische Predigt, sondern vielleicht eher so eine Buchvorstellung, Buchempfehlung. Und ich hoffe, das gelingt mir, richtig Neugier für dieses kleine Buch zu wecken. Ich möchte das Buch gerne schmackhaft machen, Lust darauf machen. Ich hoffe, dass einige von euch heute zu Hause nachher das Buch nochmal vornehmen und da reingucken und es sich durchlesen. Und im allerbesten Fall schmunzelt ihr über Jona, entdeckt eure eigenen Anteile in ihm und lasst euch von Gottes grenzenloser Liebe mitreißen. Also, ich halte dieses Buch für eine lehrhafte Erzählung. Es ist Satire, es ist Fiktion. So lese ich dieses Buch. Ich rechne nicht damit, dass diese Geschichte, die geschildert wird, so geschehen ist, sondern dass Menschen sie als lehrhafte Geschichte sich ausgedacht haben. Allerdings, diesen Menschen, Jona, Sohn des Amittai, diese Person, die gab es tatsächlich. Allerdings in einer ganz anderen Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Das Buch wurde etwa um 300 vor Christus geschrieben. Das ist so ein in der Zeit der großen griechischen Werke. Da passt es auch sehr gut hin. Dieser Jona, den hat es gut 400 Jahre vorher im 8. Jahrhundert gegeben. Und es hat einen guten Grund, dass dieser Prophet aus dem 8. Jahrhundert für das Buch Pate stehen musste. So muss man sagen. Es ist kein Kompliment für ihn. Der Prophet Jona war in seiner Zeit ein Gegenspieler des Propheten Amos. Sie waren Zeitgenossen und sie waren so unterschiedlich, wie man nur sein konnte. Und es hilft, sich die beiden mal gegenüberzustellen, um dann den Jona besser sich vorzustellen und vor Augen zu haben, was für einen Menschen sich die Menschen, die das Buch geschrieben haben, eigentlich so vorgestellt hatten, was für einen Menschen sie da vor Augen hatten. Jona war also im 8. Jahrhundert vor Christus ein Prophet, der das sagte, was man gerne hörte. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, darum wird er uns segnen. Er wird dafür sorgen, dass unser Herrschaftsbereich, unser Land sich immer mehr ausbreitet und wir in Reichtum leben werden. Jona trat also mit einem großen geistlichen Selbstbewusstsein auf und ich würde sogar sagen, mit einer gewissen Portion Nationalismus auch dabei. Amos war ganz anders. Er lebte zur selben Zeit. Er war nicht einmal Prophet, er wollte auch überhaupt nicht so genannt werden. Er war Landwirt. Aber er hatte den Eindruck, dass er den Auftrag hatte, Menschen etwas von Gott auszurichten. Auch wenn es Israel gerade sehr gut geht, das Reich expandiert, und auch wenn wir eigentlich überzeugt sind, Gottes auserwähltes Volk zu sein, wir werden untergehen, sagt Amos. Denn Betrug und soziale Ungerechtigkeit haben sich in unserem Volk haben zugenommen, und dem wird Gott einen Riegel vorschieben. Das war die Botschaft des Amos. Jona verknüpfte Religion mit nationalistischen, elitären Interessen. Amos trat gegen soziale Ungerechtigkeit auf und er hatte ein viel weiteres, weltoffenes Blickfeld. Auch wenn sich jetzt erstmal in dieser Zeit tatsächlich die Grenzen Israels weiteten, behält Amos schließlich recht. Es ist gerade mal etwa 50 Jahre später, da geht Israel unter. Die Assyrer kommen und überrennen das ganze Land. Darum spielen sie auch in dem Buch Jona eine wichtige Rolle. Also, Amos hat an das soziale Gewissen der Menschen appelliert. Er hat den Untergang Israels vorhergesagt als eine Konsequenz für das soziale Unrecht im Volk. Diese Worte waren den Leuten so wichtig, dass sie die festgehalten haben. Und wir können sie heute noch im Buch Amos lesen. Jona war das soziale nicht so wichtig. Wichtig war ihm, dass Gott für die nationalen Interessen Israels eintritt. Auf lange Sicht hat er nicht recht behalten und darum steht er also nun Pate für dieses satirische Werk. Also soweit das, was im 8. Jahrhundert um diesen Jona, Sohn des Amittai, passiert ist. Das ist diese tatsächliche Geschichte des Propheten Jona, die aber in dem Buch gar nicht erzählt wird. Aber die Menschen, die das Buch geschrieben haben und die das gelesen haben, hatten diesen Menschen vor Augen und wussten, was das für einer war. Und das war für sie so wie eine Charakterisierung für diesen Jona. Und als sie dann diese humorige Lehrerzählung zu hören bekamen, wussten sie, über wen sie zu schmunzeln hatten. Ein Prophet mit einem hohen religiösen Selbstbewusstsein und einer gewissen elitären Gesinnung. In dieser Jona-Erzählung fällt etwas ganz besonders auf, wenn man es liest. Alle tun das, was Gott will. So soll es doch sein. Alle tun, was Gott will. Alle wollen sie Gott ehren. Alle. Nur einer nicht. Der fromme Prophet Jona, der doch so ein hohes religiöses Selbstbewusstsein hat. Wirklich alle anderen tun, was Gott will und alle anderen wollen Gott ehren. Und es ist ganz interessant, wer alle anderen sind. Da sind zuerst mal genau diese Assyrer, von denen ich gerade gesprochen habe. Ein Volk, das die Strategie vertrat, wenn wir mit besonderer Grausamkeit alle anderen überfallen, dann haben die solche Angst vor uns, dass sie sich schon freiwillig ergeben. Dass sie das grausamste Volk dieser Zeit waren, dieser Ruf eilte ihnen voraus und sie wurden diesem Ruf auch gerecht. Dann bekommt Jona es mit Seeleuten zu tun, raue Gesellen auf dem Meer, da haben sie ihre eigene rechtsfreie Welt und darum haben auch Seeleute keinen sonderlich guten Ruf. Und schließlich tauchen in der Geschichte eine Reihe von Tieren und Pflanzen auf. Ein Wal, ein Wurm, ein Rizinusstrauch, eine ganze Parade assyrischer Haus- und Hoftiere. Und alle sind Gott gehorsam und ehren Gott. Und sogar die Naturgewalten gehorchen Gott aufs Wort. Alle, wirklich alle folgen Gottes Willen, nur einer nicht. Jona, der sich selbst für so fromm hält. Soweit die Vorbemerkung. Jetzt will ich einfach nochmal die Geschichte in kurzen Zügen nacherzählen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, lest sie euch auch gerne nochmal durch. Aber ich finde, sie lohnt sich einfach. Es beginnt alles damit, dass Gott Jona einen Auftrag gibt. Mach dich auf den Weg nach Ninive. Das ist die Hauptstadt des Assyrerreichs. Mach dich auf den Weg nach Ninive und sag den Menschen, das ist bei Gott angekommen, was für schlechte und grausame Menschen ihr seid. Jona macht sich auf den Weg, aber nicht nach Ninive. Nicht nach Osten, das Ninive, das liegt so im heutigen Irak, sondern genau in die andere Richtung, ans westliche Ende der damals bekannten Welt, nach Spanien, nach Tarschisch. Er steigt ein Schiff, er will so weit wie möglich weg von Gott. Was für ein Quatsch, ne? Aber gut, er versucht es. Natürlich gibt Gott nicht nach. Er hat ja etwas vor mit Jona, also schickt er, als das Schiff auf dem Wasser ist, einen Sturm. Das Schiff mit Jona an Bord gerät in Seenot. Die Seeleute bekommen es mit der Angst zu tun. Sie machen alles, um ihr Leben zu retten. Sie ackern, sie werfen wertvolle Ladung von Bord. Sie schreien voller Verzweiflung zu ihren Göttern. Jona hat es nicht so mit körperlicher Arbeit. Er zieht sich erstmal zurück und legt sich schlafen. Der Kapitän weckt Jona. Er sagt, komm Jona, wenigstens könntest du auch mit uns zusammen beten. Der raue Seebär erinnert den Propheten ans Beten, aber Jona will gerade nicht beten. Schließlich erkennen die Seeleute, dass dieser Sturm ein göttliches Gericht sein muss. Sie werfen das Los. Wer ist wohl an diesem allen schuld? Und das Los fällt auf Jona. Und dann endlich erzählt Jona, zerknirscht den Grund seiner Reise. Er gibt zu, dass Gott den Sturm wohl wegen ihm geschickt hat. Die Leute sollen ihn ins Meer werfen, dann wird sich der Sturm schon beruhigen, meint er. Aber die Seeleute denken gar nicht daran. Die rauen Gesellen, die so einen schlechten Ruf haben, die wollen Jona nicht so schnell dem sicheren Tod preisgeben. Dafür haben sie dann doch noch zu viel Herz. Sie beten zu Gott, sie rudern, sie tun alles, um Jona nicht über Bord werfen zu müssen. Sie wollen sein Leben schützen. Das Leben von diesem Menschen, von dem sie eigentlich nur eins wissen, dass er nämlich an dieser Katastrophe schuld ist. Und dann müssen sie sich doch geschlagen geben. Sie werfen Jona also ins Meer und der Sturm beruhigt sich auf der Stelle. Die Seeleute beschleicht Ehrfurcht vor dem Gott, vor dem Jona geflohen war. Sie opfern ihm und machen ihm Gelübde. Jetzt hat Gott ja mit Jona noch etwas vor. Er will nicht, dass er ertrinkt, sondern er soll nach Ninive gehen. Also schickt er einen Wal. Und dieser Walfisch verschlingt Jona. Im Bauch des Wals hat Jona tatsächlich so einen demütigen Moment. Er lobt Gott für diese Rettung. Und nach 3 Tagen spuckt der Wal Jona wieder an den Strand, genauso wie Gott es von ihm will. Also der Wal ist Gott gehorsam, im Gegensatz zu Jona. Jetzt beginnt der 2. Akt. Nach diesem erzählerischen Feuerwerk im 1. Akt mit Seereise, Sturm, einer wunderbaren Rettung, beginnt der 2. Akt ganz nüchtern. Gott fordert Jona wieder auf, mach dich auf den Weg nach Ninive und ruf der Stadt alles zu, was ich dir auftrage. Kennen wir schon, haben wir schon am Anfang der Geschichte gehört. Okay, jetzt geht Jona also los. Er weiß inzwischen, es lohnt sich nicht, sich zu widersetzen. Er geht nach Ninive und dann wird Ninive in seiner Größe beschrieben, 3 Tagesreisen, das sind ungefähr 60 Kilometer, also etwas größer als das heutige Berlin. Das ist für die Menschen damals unvorstellbar, übertrieben groß. Ninive tatsächlich war nur ein Zehntel so groß. Und Jona beginnt, in die Stadt hineinzugehen. 1 Tagesreise, also 1/3 der Stadt. Er macht sich nicht mal die Mühe, durch die ganze Stadt zu gehen. Und er macht sich auch überhaupt nicht die Mühe, die Menschen irgendwie erstmal kennenzulernen und mit denen zu reden. Gar nicht, sondern er bleibt irgendwo in den Vororten von Ninive stehen und haut den Leuten vor den Latz. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Mehr sagt er nicht. Etwas lieblos, würde man meinen. Und es ist ja auch überhaupt nicht das, was Gott ihm aufgetragen hat, was er sagen sollte. Er sollte doch gar nicht sagen, dass die Stadt zerstört wird. Das war offenbar dem Jona so ganz persönlich wichtig, dass Ninive endlich zerstört wird, aber Gott hatte das gar nicht gesagt. Jetzt muss man sich diese Situation mal vorstellen. Ich glaube, das kann man sich bildlich vorstellen. Da kommt jemand, stellt sich irgendwo in Berlin, in einem Vorort, auf so eine Bananenkiste, sagt, das Ende ist nahe. Wir haben Ideen, was in den Menschen vorgeht, was sie über diesen Menschen denken, der da auf seiner Kiste steht. In Ninive ist es anders. Die Menschen in unserer Geschichte kehren um, alle. Sie glauben, sie rufen ein Fasten aus, alle Groß und Klein gehen in Sack und Asche. Und der König, der dann auch davon hört, dass Jona das gesagt hat, der ordnet nochmal das an, was die Leute ja alle schon tun. Er sagt, sie sollen in Sack und Asche gehen, sie sollen fasten, sie sollen zu Gott umkehren. Alle sollen das machen, Menschen und Tiere, und dann werden auch extra Rinder, Schafe und Ziegen genannt. Alle sollen umkehren. Und Gott sieht, wie die ganze Stadt Buße tut, und das berührt ihn. Während Jona es so gerne gesehen hätte, dass Gott jetzt endlich diese böse Stadt zerstört, verschont Gott sie. Und das macht Jona stinkig. Das gefällt ihm gar nicht. Und endlich gibt er zu, warum er den Auftrag nicht ausführen wollte. Ich wusste doch, Gott, was du für einer bist. Gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn, von großer Güte. Dass Gott den Erzfeind Ninive nicht straft, das macht Jona richtig zornig, dass er sterben will. Dann nimm mein Leben von mir. Für mich ist es besser zu sterben als zu leben, sagt er. Und Gott fragt Jona, ist es wirklich richtig, dass du zornig bist? Aber Jona ist nun mal zornig. Er verlässt die Stadt, er setzt sich in einiger Entfernung hin. Er will beobachten, wie es mit Ninive weitergeht. Noch hat er nicht die Hoffnung aufgegeben, dass Gott die Stadt doch noch zerstören wird. Er baut sich ein etwas schlatschiges Plätzchen, so ein kleines Dach wie diesen Pavillon, und schaut zu. Und Gott meint es gut mit Jona. Gott lässt ihm extra einen Rizinusstrauß wachsen, damit er noch mehr kühlenden Schatten hat. Und das gefällt Jona. Er freut sich über den Strauch. Aber dann am nächsten Morgen schickt Gott einen Wurm. Der Wurm nagt den Strauch an und der Strauch verdorrt. Und dann schickt Gott einen heißen Wind. Und darüber kann Jona gar nicht lachen. Und wieder wird er wütend und klagt, lass mich doch sterben, das ist für mich besser als Leben. Und noch einmal fragt Gott, ist es wirklich richtig, dass du zornig bist? Und Jona ist überzeugt, ja, ich habe allen Grund, zornig zu sein. Und an dieser Stelle endet die Erzählung mit einer Frage. Gott fragt Jona, du bist traurig wegen dem Strauch, den du nicht gepflanzt hast und für den du gar nicht gearbeitet hast? Und meinst, ich sollte kein Mitleid mit der großen Stadt Ninive haben, in der so viele Menschen leben und auch noch das ganze Vieh? Liebe Gemeinde, was für eine unterhaltsame Geschichte. Da geht's wirklich ab. Ich kann da gar nicht anders als zu lachen, wenn ich mir diesen Jona vorstelle, wie er die Hände in die Hüften stemmt und sagt, ich wusste doch, Gott, was du für einer bist, gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und von großer Güte. Und im nächsten Moment klagt er, weil der Rizinus verdorrt ist und sagt, ich möchte sterben. Sturm, Seeleute, Walfische, die Bevölkerung von Ninive, der König, Rinder, Schafe, Ziegen, der Rizinusstrauch, der Wurm, alle verstehen, was Gott will und alle möchten das tun, was Gott will, voller Ehrfurcht. Nur Jona, der sich für so fromm hält, der zetert, weil er seinen eigenen Willen nicht bekommt. Ich kann nicht anders, als über diesen frommen Jona zu lachen. Und dann fällt mir auf, dass ich diesem Jona ähnlicher bin, als es mir lieb ist. Wie oft urteile und handle ich unbarmherzig? Wie oft ist mir mein bescheidener Luxus so wichtig, dass ich ausblende, was er andere Menschen kostet und wie dreckig es anderen Menschen geht? Wie oft weiß ich sehr genau, wer gut und wer böse ist und wem ich von Herzen Gottes Segen wünsche und wer doch bitte mal endlich etwas von Gott ausgewischt bekommen soll? Und dann müsste ich eigentlich auch über mich selbst lachen, denn ich finde mich in Jona wieder. Aber das fällt mir dann doch nicht ganz so leicht. Das Buch ist eine Satire, es provoziert. Es provoziert Menschen, die mit stolz geschwellter Brust durch das Leben gehen. Sei es religiöser Stolz, sei es moralischer Stolz oder sei es nationaler Stolz. Wer findet sich nicht hier oder da in der Person des frommen Jona wieder? Und dann hoffe ich, dass uns dieser Stolz nicht im Wege steht. Hoffentlich gelingt es uns, über uns selbst zu lachen, wenn wir uns in Jona wiederfinden. Und wer über sich selbst lachen kann, der nimmt sich einfach nicht ganz so ernst. Der überhebliche Stolz bröckelt ein bisschen. Wer über sich selbst lachen kann, der ist offener für Kritik. Der ist bereit zur Veränderung. Dieses Buch provoziert zur Barmherzigkeit, zur grenzenlosen Liebe. Ich wusste doch, dass du für einer bist, gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und von großer Güte. Ja, genau so ist Gott. Davon leben wir, dass Gott genau so ist. Und das haben wir vorhin im Psalm 103 genauso wörtlich gelesen. Das ist ein altes Bekenntnis, das immer wieder an vielen Stellen in der Bibel zitiert wird. Wir leben davon, dass Gott barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und gütig ist. Dann können wir doch auch anderen Gottes Barmherzigkeit von ganzem Herzen gönnen, oder nicht? Es ist auch kein Versehen, dass gerade die grausamen Assyrer hier das Gegenüber des frommen Jona sind. Das ärgert, das provoziert. Und für die Menschen, die noch genau von dieser Grausamkeit der Assyrer wussten, geht das bis an die Grenze des Erträglichen. Das Buch Jona provoziert dazu, dass wir Gottes Liebe nicht zu klein denken. Und wir können sie auch wirklich nicht groß genug denken. Amen.